ARD.
Na, das ist mal ein Start in eine Podcast-Folge. Wir haben ein Geschenk bekommen, Anna.
Yeah, ein Riesenpaket. Guck mal hier.
Mit allerlei, wie zum Beispiel, was ihr nur hört, ist eine Regenjacke.
Und ich habe hier eine Pfanne. Ich weiß nicht, ob ich dir damit manchmal auf die Finger hauen darf, wenn du.
Da werden nachher angesichts der Größe dieser Pfanne nicht mehr viel von meinen Fingern übrig. Und wir haben ein Paket bekommen. Oh, das sogar. Aha.
Das ist
Papier.
Klasse, ne? Unsere Plus-Minus-Crew hat gesagt, die kriegen mal was geschenkt. Das läuft so gut
auch
mit dem
guck mal
Podcast.
Hier. Backpapier mit Muffins
oh,
drin.
Ich habe gerade gedacht, das wäre was Leckeres zum Essen.
Auch ein Muffin für mich. Und oh, ist das hier?
Zahnseide.
Zahnseide kann man immer gut gebrauchen. Kriegst du geschenkt. Zahnpasta kann ich gut gebrauchen.
Zahnseide.
Also mir schwant eines.
Ja?
All das hat was mit unserer Folge zu tun, unserem Thema.
Und alles hat eins gemeinsam. Die Pfanne, die Regenjacke, die Zahnseide, das Backpapier, das ist total verrückt. Da ist ein Superstoff drin.
Ein absoluter Zauberstoff. Wir dachten mal so als Menschheit die Erfindung des Jahrtausends. Mittlerweile deutet vieles darauf hin, es ist eigentlich eine Riesengefahr für uns alle.
PFAS, P-F-A-S, das sind Chemikalien, die tatsächlich fast überall drin sind. Nicht nur in unseren Geschenken, sondern auch im Imprägnierspray, in Medizinprodukten, zum Beispiel in Kathetern, künstlichen Gelenken, Herzklappen, Beatmungsgeräten.
Das Tolle, PFAS sind sehr widerstandsfähig und extrem haltbar.
Das Problem, PFAS sind widerstandsfähig und extrem langhaltbar.
Sie verschwinden nicht einfach wieder, wenn man sie nicht mehr braucht. Damit häufen sie sich an und sind mittlerweile in Böden, im Grundwasser und in unserem Blut. Und sie gefährden unsere Gesundheit.
Völlig klar, wie sowas normalerweise laufen würde, wenn die Wissenschaft das rausfindet. Verbieten und den Plan gibt's auch ganz konkret.
Wäre da nicht ein Haken? PFAS stecken in fast allem, was wir für die Klimawende brauchen. In Windrädern, in Solarpanelen, in Wärmepumpen.
Und jetzt völlig klar, dass Vertreter natürlich dieser Branche sagen, wenn wir PFAS verbieten, dann riskieren wir die ganze Klimawende.
Und nicht nur die stellen sich auf die Hinterbeine. Die ganze Industrie will natürlich nicht einfach auf diese Wunderchemikalien PFAS verzichten.
Das ist ein echt fettes Problem, über das wir reden müssen.
Wir, das sind Anna Planken
und David Alf.
PFAS sind Fluch und Segen zugleich. Und bevor wir uns beide Seiten genauer ansehen, müssen wir erstmal klären, was PFAS eigentlich sind. Der Name steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Bist du stolz auf mich?
Oh, das hast du so schön gemacht. Mach's nochmal.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Oder halt einfach PFAS. Es ist nicht eine Chemikalie, sondern mehr als 10.000 verschiedene. Es gibt sie flüssig, fest, gasförmig.
Und es sind industriell hergestellte organische Verbindungen, das muss man wissen, bei denen diese Wasserstoffatome zum Teil oder komplett durch Fluoratome ersetzt werden. Und dadurch, genau dadurch, sind sie extrem stabil und langlebig. Sie sind wasser- und fettabweisend und säureresistent und halten sogar hohe Temperaturen aus.
Das macht sie so fantastisch. Wir wollen doch alle, dass unsere Regenjacke dicht ist, der Kuchen nicht am Blech festklebt, die Zahnseite nicht zwischen den Zähnen hängen bleibt.
Ja, oder noch wesentlicher, wir wollen natürlich nicht, dass Blut an künstlichen Herzklappen verklumpt oder sich das künstliche Hüftgelenk nach kurzer Zeit wieder auflöst. Wir sind sehr dankbar, wenn ein Brand schnell gelöscht werden kann, denn Löschschaum mit PFAS funktioniert wunderbar.
Und klar, dass auch die Industrie PFAS liebt. Sie stecken als Kühlmittel in Wärmepumpen und Kühlschränken, in Folien auf den Solarpanelen, aber auch Dichtungen und Schläuche in Maschinen aus PFAS halten viel länger. Das hat uns Stefan Rink gezeigt. Der ist Vorstandschef von Singulus Technologies, das ist in Kahl am Main, und baut dort Maschinen unter anderem für die Solarbranche. Und in diesen Maschinen wird mit hohen Temperaturen und in einem Vakuum gearbeitet. Das heißt, sein Material muss einiges aushalten.
Wenn man hier Materialien verwenden würde, die eben nicht aus diesem PFAS bestehen, dann würden die innerhalb von kürzester Zeit würden die schrumpfen bei diesen hohen Temperaturen, würden kaputt gehen, würden nur wenige Stunden halten.
Ich kann seine Begeisterung für die PFAS schon verstehen. Das sind ja tolle Eigenschaften, die haben. Kein Wunder, dass die überall drin stecken, aber sie stecken auch leider da, wo sie überhaupt nicht hin sollen, nämlich sie stecken in uns selbst.
Sie reichern sich in der Leber an und in der Niere. Und dort, insbesondere in der Leber, können sie mit gewissen Stoffwechselvorgängen interagieren.
Das ist Professor Ralf Ebinghaus vom Helmholtz-Zentrum Herion.
Das heißt, der Glukosestoffwechsel, aber auch der Cholesterinstoffwechsel kann beeinträchtigt werden mit entsprechenden Krankheiten, die dahinter dann folgen.
Die möglichen Folgen: Fettleibigkeit, Leberschäden, Krebs und hormonelle Störungen bis hin zur Unfruchtbarkeit. Und was Forschern besonders Sorgen macht, es gibt Hinweise, dass PFAS in unserem Körper die Immunreaktion nach Impfungen abschwächen, Impfungen also irgendwann nicht mehr wirken.
Und wer jetzt meint, betrifft mich überhaupt nicht, den müssen wir leider enttäuschen. Denn unsere Kollegen von ARD Wissen haben recherchiert und mit einer Ärztin gesprochen beim Umweltbundesamt, die sagt, dass sie bisher noch bei jedem, den sie untersucht hat, PFAS im Blut gefunden hat.
Ist übrigens ein spannender Film von den Kollegen. Den findet ihr in der ARD Mediathek und den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Aber das Ganze schockiert ja doch, ne? Wie kommt das Zeug in unser Blut rein? Ich habe jetzt zum Beispiel weder eine künstliche Herzklappe noch ein künstliches Hüftgelenk, aber das braucht es offenbar gar nicht, denn die meisten, so sagt das Umweltbundesamt, nehmen es über Lebensmittel, über Wasser, Luft auf. Und schon Babys werden über die Plazenta und die Muttermilch damit in Anführungsstrichen versorgt. Wie kommt es dahin?
Ja, wenn ich zum Beispiel meine neuen Schuhe imprägniere, ist es in der Luft. Wenn ein Brand gelöscht wurde, hast du schon gesagt, kann es aus dem Schaum in den Boden sickern. Mhm. Es gibt viele Wege, wie PFAS in Böden und Gewässer gelangen können, zum Beispiel über Mülldeponien, über das Ablaufwasser. Und ganz schlimm, Kläranlagen können PFAS nicht vollständig rausfiltern. Es landet im Klärschlamm und bleibt zum Teil im Wasser drin.
Vor einigen Jahren zum Beispiel, da wurden Felder in Rastatt in Baden-Württemberg mit Papierschnipseln gedüngt, die in einer Fabrik angefallen waren. Papier, das leider mit PFAS beschichtet war. Und über die Erde ist das Zeug dann in Erdbeeren, in den Weizen und in alle anderen Pflanzen gelangt.
Und von dort aus dann auch in uns. Und selbst wenn zum Beispiel der Weizen, in dem PFAS gefunden wurde, nicht mehr als Lebensmittel verkauft werden darf, das wird tatsächlich auch kontrolliert, dann macht es eben den Umweg über das Futtermittel und die Tiere, die wir womöglich essen.
PFAS sind einfach überall. Die Krux dabei, die Eigenschaft, die es für die Wirtschaft so fantastisch macht, sie zu benutzen, ist genau das Problem für unsere Gesundheit und für unsere Umwelt.
Denn wir erinnern uns, PFAS sind extrem stabil und extrem langlebig. Das heißt, sie lösen sich nicht einfach auf und sie verschwinden auch nicht. Sie sind schwer zu entsorgen. Man kann PFAS höchstens als Sondermüll verbrennen bei sehr hohen Temperaturen. Aber dazu müsste man auch irgendwie alles an PFAS zu fassen kriegen, was da draußen ist. Und diese Mengen sind halt gigantisch.
Und das liegt auch am Faktor Zeit. PFAS werden seit fast 80 Jahren eingesetzt. Wie viel davon in unseren Böden und Gewässern lagern, das weiß man gar nicht so genau. Es wird ja auch gar nicht systematisch danach gesucht. Unsere Kollegen von Panorama haben mit einem Rechercheteam 1500 mit PFAS verschmutzte Orte gefunden.
Den Artikel mit dieser Karte haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Das Problem ist, PFAS werden kaum abgebaut und viel benutzt. Damit gelangt immer mehr davon in die Umwelt und wird auch so immer gefährlicher.
Dass PFAS unserer Gesundheit schaden und sie nicht einfach wieder verschwinden, das ist schon länger bekannt. Die EU hat in den letzten Jahren auch schon einzelne dieser PFAS-Verbindungen verboten, die dann aber ganz schnell wieder durch andere ersetzt wurden. Das hilft uns natürlich auch nicht weiter.
Und deshalb hat Deutschland zusammen mit Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden ein neues EU-Verfahren in die Wege geleitet, ein sogenanntes Beschränkungsverfahren. Die zuständigen Behörden haben bei der EU-Chemikalienbehörde ECHA einen Vorschlag eingereicht, dass die Herstellung, Verwendung und das Inverkehrbringen für alle PFAS eingeschränkt wird.
Das hört sich kompliziert an und für Wissenschaftler gilt sowas als eine Revolution, dass eine ganze Gruppe von über 10.000 Verbindungen grundsätzlich verboten werden soll. Und es soll nur ganz wenige Ausnahmen geben. Das ist wirklich neu.
Dazu kommt, dass es diesmal anders laufen soll als sonst. Nicht die Behörden müssen beweisen, dass PFAS gefährlich sind und sie deshalb nicht eingesetzt werden dürfen, sondern die Unternehmen müssen beweisen, dass sie nicht anders können. Das ist also quasi eine Beweislastumkehr.
Und damit ist der Aufschrei in der Wirtschaft entsprechend groß. Kann man sich ja vorstellen. Der Bundesverband der deutschen Industrie, der Verband der Maschinenbauer und auch die Hersteller von Medizintechnik machen sich richtig große Sorgen und auch großes Geschrei. Es ist noch nichts entschieden. Die EU-Behörde hat diesen Vorschlag erstmal aufgenommen, ihn veröffentlicht, Kommentare und Stellungnahmen eingesammelt. Die werden jetzt gesichtet, bewertet und dann wird es an die EU-Kommission weitergegeben. Das dauert aber, bis frühestens 2025 irgendetwas weiter klar sein wird.
Bei der EU-Chemikalienbehörde gingen dazu 5.600 Eingaben ein, viele davon von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, ist also die Stunde der Lobbyisten. Die sind natürlich gegen so eine rigorose Beschränkung der PFAS, weil sie davon überzeugt sind, dass sie halt auf sie angewiesen sind und dass man nicht einfach auf PFAS verzichten kann. Gegenüber unserem Plus-Minus-Team malt der Vorsitzende des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, gleich den ganz großen Teufel an die Wand. Wolfgang Weber sieht die Energiewende in Gefahr.
Es gäbe keine Windräder, es gäbe keine PV-Anlagen. Wir könnten nicht mal welche importieren. Und damit würden alle Ziele, die wir uns als Gesellschaft gemacht haben, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, würden komplett würden verfehlt werden.
Eben weil in Windrädern, Photovoltaikanlagen, aber auch in Wärmepumpen PFAS drin sind. Und es, nach Ansicht der Wirtschaft, keinen guten Ersatz dafür gibt. So hat es uns auch der Vorstandschef von Singulus Technologies, Stefan Rink, für die Maschinen seiner Firma erklärt.
Von 100% der Teile, die wir heute einsetzen, würde ich vielleicht mal sagen, wir haben in 5 oder 10% der Fälle inzwischen Substitute gefunden. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht in 60 oder 70% der Anwendung haben wir noch nicht mal eine Idee, wie wir das substituieren können.
Die Frage ist halt, stimmt das? Gibt's wirklich keine Alternativen? Unser Plus-Minus-Team hat sich auf die Suche gemacht, mit Wissenschaftlern und Forscherinnen gesprochen und dabei einiges rausgefunden.
Aber bevor wir euch das erzählen, gucken wir nochmal auf die Art des Verbots. Die Unternehmen und Verbände, die sich so vehement gegen die PFAS-Beschränkung wehren, die fühlen sich gegängelt, sagen, sie werden bevormundet und reden immer von einem Totalverbot, das sie verhindern wollen. Da wäre ja nochmal wichtig nachzuschauen, was genau plant die EU denn überhaupt?
Und wenn wir uns mal ansehen, was auf der Homepage des Bundesumweltministeriums steht, dann klingt das eigentlich viel zahmer. Ich lese mal vor. Ein Totalverbot haben die Behörden im Rahmen ihrer Bewertung als ungeeignete Regulierungsmaßnahme verworfen. PFAS sollen überall dort ersetzt werden, wo dies bereits heute oder in absehbarer Zeit möglich ist. Wo derzeit aber noch keine Alternativen zur Verwendung von PFAS vorhanden oder absehbar sind, sollen PFAS dort auch weiter, je nach Verwendung und Notwendigkeit, befristet oder gegebenenfalls auch unbefristet genutzt werden können.
Das ist ganz klar kein Totalverbot, sondern eher so ein halbes oder ein Dreiviertelverbot. Es bleibt aber natürlich dabei, dass es eigentlich nur wenige Ausnahmen geben soll. Und das ist dem Bundesverband der deutschen Industrie zu streng. Er will, dass nur die PFAS verboten werden, die nachweislich gesundheitsgefährdend sind. Und das weiß man eben noch nicht von all diesen mehr als 10.000 Varianten. Und man wird es auch gar nie wissen, denn dazu sind es einfach viel zu viele.
Es könnte also sein, dass ein PFAS verboten wird, durch ein anderes ersetzt wird und sich nach ein paar Jahren rausstellt, dass es genauso gefährlich ist, vielleicht sogar noch gefährlicher. Und damit ist ja eigentlich nichts gewonnen. Also für die Umwelt nicht und die Gesundheit auch nicht.
Null. Die Industrie ist mit ihren Sorgen und Befürchtungen aber offenbar auf relativ offene Ohren gestoßen. Die EU-Kommission will das geplante Verbot abschwächen, also mehr Ausnahmen zulassen als bisher geplant, vor allem für Medizinprodukte und alles, was mit der Energiewende zu tun hat. Sie will damit bestimmte Schlüsselindustrien, so sagt sie, schützen. Und so begründet das auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Aber halt grundsätzlich die Frage, ne? Muss es wirklich ein Verbot sein, auch wenn es nur ein halbes ist und es Ausnahmen gibt?
Ja, ich glaube ja schon, dass es manchmal ein Verbot braucht, weil sich sonst einfach nichts bewegt. Schon seit den 60er Jahren besteht der Verdacht, dass PFAS gesundheitsschädlich sind. Und was ist passiert in der Zeit? Immer mehr wurden hergestellt und immer mehr wurden eingesetzt.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Vorsitzende des Sachverständigenrats, also der Wirtschaftsweisen. Monika Schnitzer denkt, dass ein bisschen Druck manchmal ganz gut sein kann und hat uns auch gleich ein Beispiel mitgebracht.
Ein Verbot zwingt die Unternehmen, nach Alternativen zu suchen und kann so Innovationen beschleunigen. Ein Beispiel ist das Verbot von FCKW.
Ja, da erinnern sich vielleicht einige noch dran. FCKW, das ist diese chemische Verbindung, die als Kältemittel, Treibgas oder Lösungsmittel verwendet wurde. In den 70ern stellte sich raus, dass FCKW die Umwelt aber schwer belastet und zum großen Teil für das Ozonloch verantwortlich ist.
Im Juni 1990 hat eine internationale Konferenz zum Schutz der Ozonschicht beschlossen, FCKW ab dem Jahr 2000 zu verbieten oder den Einsatz stark einzuschränken. Und die betroffenen Branchen sind deshalb nicht zugrunde gegangen. Wichtig dafür war, sagt Monika Schnitzer, dass es weltweit beschlossen wurde und kein Land dadurch einen Wettbewerbsnachteil hatte. und dass die Übergangsfristen lang genug waren. Aber ja, bei FCKW hat es funktioniert. Die Unternehmen haben Alternativen gefunden.
Ich würde dich ja gerne in diesem positiven Gefühl lassen. Es hat aber einen Pferdefuß aus heutiger Sicht.
Na?
FCKW wurde ersetzt durch PFAS.
Na toll. Das zeigt, man weiß nie, was kommt und was nachkommt. Das ist aber trotzdem kein Grund, nicht nach Alternativen zu suchen. Was möglicherweise weniger schädlich sein könnte. Wenn wir uns das nicht mehr trauen, können wir eigentlich einpacken, ne?
Trotzdem, muss es denn wirklich ein Verbot sein? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, Unternehmen dazu zu bringen, einfach selbst nach Alternativen zu suchen, Innovationen anzustoßen und was in ihren Abläufen zu ändern? Man könnte ja zum Beispiel Steuern auf PFAS verlangen oder ähnlich wie beim CO2 so einen Zertifikatehandel organisieren. Wer PFAS verwenden möchte, kann das machen, muss dafür aber Rechte an einer Börse kaufen.
Hätte den Vorteil, dass der Einsatz von PFAS noch teurer wird und das wäre doch ein weiterer Ansporn, sich was anderes zu suchen. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung wie bei der Umweltverschmutzung, dass die, die sie verursachen, auch dafür zahlen müssen. Das Problem ist halt, man muss die irgendwie finden, ne? Und man muss es im Gesetz ganz eindeutig regeln. Diese Grundsatzdebatte haben wir ja schon lange.
Und genau das ist das Problem dabei. Man findet die Verursacher nicht immer. Bei PFAS ist das natürlich auch so und die lange Zeit spielt da wieder eine Rolle. Mittlerweile haben sich so viele PFAS angesammelt. Das sind auch riesige angesammelte Kosten für die Gesellschaft, die da durch die PFAS entstehen. Und wer die verursacht hat und bezahlen sollte, das ist einfach zu schwer einzuschätzen.
Die nordischen Länder haben es mal versucht und 2019 eine Studie in Auftrag gegeben. Und diese Studie schätzt allein die Gesundheitskosten durch PFAS-bedingte Erkrankungen auf mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr in der EU. Und die Landesbank Baden-Württemberg meint, da könnte einer der größten Versicherungsschäden der Geschichte auf die Branche zukommen. Vor allem, wenn es in den USA zu hohen Schadensersatzklagen kommt.
Wichtig, aber ne, wer wird verklagt? Wen kann man da haftbar machen? Manche Firmen gibt es gar nicht mehr. Aber in den USA gibt es Schadenersatzklagen. Einer der größten Hersteller von PFAS, der Konsumgüter- und Medizintechnikhersteller 3M, hat im vergangenen Jahr einem Vergleich in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar zugestimmt, wegen der Verunreinigung von Wasser, das durch PFAS-belasteten Löschschaum verschmutzt worden ist. 3M zieht sich jetzt aus genau dieser Produktion von PFAS zurück. Man munkelt, das wird einfach zu teuer.
Ja, ist auch eine Möglichkeit, PFAS vom Markt zu verdrängen, ne?
Ja, es gäbe ja noch eine andere.
Das stimmt, eine konstruktivere Möglichkeit. Statt Bestrafung, Belohnung. Der Staat könnte in der Forschung die Suche nach Alternativen fördern, durch Subventionen zum Beispiel. Das hat nur den Nachteil, dass man nie weiß, ob es dann am Ende auch erfolgreich wird.
Bei uns in der Familie ist das super erfolgreich. Statt Bestrafung, Belohnung. Das klappt ja immer super. Wir haben ja eben schon Monika Schnitzer gehört, die Vorsitzende des Sachverständigenrats. Im Gespräch mit unserem Plus-Minus-Themen hat sie zusätzlich noch einen Vorschlag gemacht. Die hat noch ganz andere Ideen, den ich so auch vorher noch nicht gehört habe. Sie sagt, statt direkter Subventionen soll der Staat einen Innovationspreis ausschreiben.
Das bedeutet, der Staat subventioniert nicht die Entwicklungskosten, sondern bezahlt ein Preisgeld an das Unternehmen, das als erstes eine funktionierende Alternative entwickelt.
Muss man fairerweise auch sagen, dieses Preisgeld muss schon ordentlich sein, dass sich diese Grundlagenforschung dann auch lohnt. Und bei PFAS gibt es ja so viele Varianten, also es bräuchte wahrscheinlich eine Menge Preise.
Und trotz aller Ideen, die Lobbyverbände sagen, egal, was ihr uns anbietet, egal, wie ihr das Ganze fördert, das funktioniert einfach nicht. Die PFAS sind in so vielen Bereichen unersetzbar, ohne die geht es einfach nicht.
Too big to fail. Und die Frage haben wir vorhin schon mal aufgeworfen, stimmt das wirklich? Gibt es wirklich keine Alternativen?
Unser Plus-Minus-Team hat bei der Recherche einiges gefunden. Für viele gibt es nämlich schon Ersatz. Bei Regenklamotten zum Beispiel, bei Verpackungen. Und unser Team hat sogar PFAS-freie Dichtungen gefunden. Und auch bei den für die Wärmewende so wichtigen Wärmepumpen tut sich was.
In Freiburg beim Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme haben uns die Forscher zum Beispiel eine Alternative für das Kühlmittel gezeigt, das Wärmepumpen brauchen. Und sie haben dabei auf ein altbewährtes Mittel zurückgegriffen, auf Propangas. Das wurde früher schon zum Kühlen verwendet. Solche Wärmepumpen sind sogar schon im Einsatz. Aber auch da gibt es Kritik.
Weil Propangas brennbar ist. Die Forscher vom Fraunhofer-Institut halten das Risiko aber für beherrschbar, da nur sehr geringe Mengen Propangas verwendet würden. Und sie forschen auch weiter daran, mit noch weniger auszukommen, um das Risiko dann weiter zu minimieren.
Und unser Team hat noch viele andere Forschungsprojekte gefunden, die sich mit dem Ersatz für PFAS beschäftigen. Ihr erinnert euch, vorhin hat der Vorstand des Verbands ZVEI gesagt, dass ein Verbot von PFAS die Energiewende gefährden würde, weil zum Beispiel für Windräder und Solarpaneele PFAS gebraucht werden, auch für Brennstoffzellen, deren Herzstück sind Membranen.
Und die Firma Hahn-Schickard, die sitzt in Freiburg, forscht schon seit 6 Jahren an Membranen ohne PFAS. Und dort testen sie verschiedene alternative Materialien, die wären sogar kostengünstiger und effizienter als PFAS, wenn das dann alles klappt.
Ob die auch so leistungsfähig und langlebig sind wie die PFAS, müssen noch weitere Tests zeigen. Die optimale Lösung haben sie noch nicht, aber sie sind auf einem guten Weg offenbar.
Es ist ja ein ermutigendes Beispiel und da haben wir noch eins. Dazu müssen wir dann nach Greifswald reisen zum Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie. Dort haben sie eine Methode entwickelt, mit der sie sogenannte Polymerschichten herstellen können, ganz ohne PFAS.
Und das ist wirklich spannend. Mit diesen Polymerschichten können ganz viele Produkte haltbarer, gleitfähiger, widerstandsfähiger gemacht werden. Halbleiter oder medizinische Produkte und damit halt auch die Teile in den Maschinen, die viel aushalten müssen und für die es bislang noch keinen Ersatz für PFAS gibt.
Auch hier sind die Wissenschaftler natürlich noch nicht fertig mit ihrer Forschung. Man kann das Ganze noch nicht kaufen, aber es haben wohl schon viele Unternehmen Interesse angemeldet. Man sieht, das Problembewusstsein ist da.
Oder aber sie haben einfach Schiss davor, dass die EU durchzieht und sie PFAS irgendwann einfach nicht mehr benutzen dürfen.
Kann auch sein.
Wir halten mal fest, es wird eine ganze Menge geforscht, um Alternativen zu PFAS zu finden. Manches ist schon einsatzbereit, wie das Propangas für die Wärmepumpen. Viele Hersteller bieten solche Wärmepumpen schon an. Oder es gibt auch schon Löschschaum ohne PFAS. Anderes braucht noch, aber da ist ja schon viel Vielversprechendes dabei.
Und es ist natürlich auch klar, je ernster es wird, je näher so ein Verbot rückt, umso intensiver wird dann natürlich wieder an Alternativen geforscht. Und das könnte dann sogar wieder eine Chance sein für die deutsche Wirtschaft.
Wenn wir dann für die ganze Welt nämlich Lösungen anbieten können, denn auch in vielen anderen Ländern sind PFAS sehr umstritten und könnten vielleicht auch in Zukunft ein großes Problem werden. Und ganz nebenbei könnten wir auch noch einiges an Entsorgungskosten und Gesundheitskosten sparen.
Wir sind also schon auf einem ganz guten Weg, auch wenn es noch nicht ausreicht, aber dass jetzt gar keine Alternativen in Sicht wären, das stimmt so einfach nicht.
Wir haben uns auch gefragt, was machen wir eigentlich mit den PFAS, die schon da sind? Gibt es vielleicht auch Ideen, wie man das besser entsorgen kann?
Ja, und auch da haben wir was gefunden, wieder beim Fraunhofer-Institut, diesmal bei dem für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen. Die haben ein Mittel entwickelt, mit dem man PFAS besser aus dem Wasser rausbekommt.
Dieses sogenannte Additiv wird ins Wasser gegeben, das die speziellen PFAS-Verbindungen dann herauslöst. Es wird ausgefällt, so nennen es dann die Forscher. Dann kann man es aussieben und diese kleineren Mengen bei dann sehr hohen Temperaturen verbrennen. Diese Methode hat den Vorteil, dass eben die Menge, die als Sondermüll verbrannt werden muss, minimiert wird.
Und monsterwichtig, dieses Additiv, also das, was ins Wasser gekippt wird, das enthält jetzt keine neuen Chemikalien, die wir dann wieder in einigen Jahren rausfiltern müssen, weil sie noch giftiger sind, sondern das sind Stoffe, die bereits bekannt und registriert sind. Also es ist diesmal ein bisschen anders als beim FCKW.
Gut, was haben wir jetzt? Wir haben eine Gruppe von chemischen Verbindungen in Tausenden von Variationen, die uns das Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert. Ich sag nur Regenjacken, Herzklappen, Maschinen, die zum Beispiel Windräder oder Solardächer herstellen.
Die aber auch unsere Gesundheit gefährden und die Umwelt, weil sie eben so stabil sind, diese PFAS-Verbindungen. Sie verschwinden nicht einfach und können auch nicht einfach entsorgt werden.
Wir haben ein drohendes Verbot in der EU und die Angst der Industrie, dass es nicht genügend Alternativen gibt.
Aber wir haben auch viele Forscher und Forscherinnen, die sich schon auf die Suche gemacht haben und Bereiche, in denen PFAS schon erfolgreich ersetzt sind.
Alles in allem klingt gar nicht so schlecht, aber es braucht noch Zeit, um diese PFAS wirklich alle zu ersetzen.
Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss, der deutet sich auch schon irgendwie an, dass die PFAS, für die es wirklich noch keinen Ersatz gibt, als Ausnahme weiter bestehen dürfen. Und für die wird dann auch die Forschung noch stärker vorangetrieben. Aber da, wo es Alternativen gibt, da werden die PFAS verboten.
Die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Mit unseren Geschenken, mit unserem Backpapier, mit unseren Muffins, die in diesem Backpapier sind.
Du weißt, ich bin ja ganz pragmatisch. Wenn das PFAS-Zeug eh schon in meinem Blut ist, obwohl ich keine Herzklappe, keine Hüfte und sonst was habe, dann esse ich jetzt auch den Muffin.
Ja, ich auch. Aber es ist schon trotzdem
Warum?
So ein bisschen erschreckend und ein klassischer Fall von manchmal auch ganz gut, Dinge nicht zu wissen.
Ja, aber es ist auch ganz gut, wenn man lernen kann. Diese FCKW-Sache, das war damals echt ein Ding, weltweit das Verbot. Aber bitte nicht den falschen Ersatzstoff wählen.
Das wäre gut. Unsere Bitte zum Schluss dieser Folge, das war sie, diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich auch an alle, die diese Folge möglich gemacht haben. Allen zuvorderst zum Beispiel die Autorin Christine Bergmann mit Recherchen von Jannika Müller.
In der Technik, der jetzt mein Geschmatze hier wegfiltern muss, sitzt Jo Baumann. Entschuldigung.
Das macht doch die KI inzwischen. ganz ohne KI kommt aus Katharina Fortenbacher-Jahn, die die Redaktion innehatte.
Hat die auch unsere Muffins gebacken?
Hat sie tatsächlich. Ich habe noch nicht probiert, du schon.
Sehr lecker, mit Zitrone.
Ne? Mach ich jetzt, du redest weiter.
Und ich sage, bitte abonniert doch unseren Podcast. Vielleicht läuft euch ja auch beim nächsten Mal das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht können wir auch das Backrezept in die Shownotes packen. Also unsere E-Mail-Adresse, wir schicken es euch, würde lauten plus-podcast zusammengeschrieben @ard.de.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Nicht nur wir haben uns intensiv mit PFAS auseinandergesetzt, auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast 11KM. Bei 11KM erwarten euch spannende Geschichten, relevante Themen und Infos zum Mitreden.
Und wenn ihr euch gefragt habt, warum heißt denn das eigentlich 11KM, der Tagesschau-Podcast, der steht für 11 Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht. Also man taucht tief, Deep Diving, hinter die Themen.
Das macht Host Viktoria Kopmann 5-mal pro Woche, jeweils ein aktuelles und spannendes Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Also eigentlich geht's um alles und dann so richtig deep down.
Mhm. Viel Spaß dabei. Abonniert das, hört euch das an in der ARD Audiothek. Jetzt wisst ihr auch, warum 11KM 11KM heißt.